In der Liste der großen Franzosen nimmt er eine Position ganz oben ein. Erst Ministerpräsident, dann Präsident von Frankreich von Januar 1959 bis April 1969. Charles de Gaulle. Die meisten Deutschen wissen wenig bis sehr wenig über die Geschichte Frankreichs im 20. Jahrhundert, weshalb lediglich ältere Semester so eine ungefähre Vorstellung von ihm haben. Geboren 1890 in Lille, begann de Gaulle eine Karriere in der Armee, stieg im Ersten Weltkrieg zum Kapitän und Colonel auf, was bei uns einem Oberst entspricht. Wurde mehrmals schwer verwundet, kam in deutsche Kriegsgefangenschaft. Ab Anfang 1940 übernahm de Gaulle erste politische Funktion. Er koordinierte als Unterstaatssekretär die militärischen Abstimmungen zwischen Frankreich und Großbritannien. Dann kam ab Mai 1940 der Einmarsch der Deutschen, die Frankreich geradezu überrollten. Die reguläre französische Regierung floh aus Paris. Als de Gaulle aus London nach Bordeaux zurückkehrte, dem provisorischen Sitz der französischen Regierung nach dem Einmarsch der Deutschen, schickte sich Marschall Pétain in Paris an, legal die Macht zu übernehmen. De Gaulle missbilligte die Politik Pétains, der den kapitulationsähnlichen Waffenstillstand mit dem Deutschen Reich unterzeichnete. De Gaulle ging im Juni 1940 zurück nach London.
London wird zu einem Zentrum des internationalen Widerstandes und die Erinnerung daran lebt noch heute. Dieses Haus in Mayfair diente de Gaulles Bewegung als Hauptquartier. Hier ist auch sein Appell vom 18. Juni verewigt.
Wurde erster Mann der französischen Exilregierung, von wo aus er eine Widerstandsbewegung gründete.
Während des Krieges führte de Gaulle die Freien Franzosen, eine Gruppe von Soldaten, die außerhalb von Frankreich gegen die Nazis kämpften. Er wurde zu einer Symbolfigur des Widerstands und der Hoffnung auf ein freies Frankreich.
Wir glauben, dass die Ehre der Franzosen darin besteht, den Krieg an der Seite ihrer Alliierten fortzusetzen, und wir sind entschlossen, das zu tun.
Nach der Niederlage der Deutschen kam de Gaulle als Leiter einer provisorischen französischen Regierung im August 1944 zurück nach Paris. Er übernahm das Amt des Staatspräsidenten am 8. Januar 1959. Soweit ein Abriss seiner Geschichte, doch seine politischen Wirkungen reichen bis heute. Nach der unter seinem Einfluss gegründeten 5. Republik und einer neuen Verfassung kam es zur Unabhängigkeit vieler französischer Kolonien. Er trat ausdrücklich für ein Europa der Vaterländer ein, was letztlich über die EWG, der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft, zu der heutigen EU führte. Zusammen mit Bundeskanzler Konrad Adenauer beendete er die Mär der deutsch-französischen Erbfeindschaft. Auch wenn de Gaulle ein unabhängiges Frankreich, Adenauer eine enge Bindung an die USA wollte, verhalf die gute Beziehung zwischen den beiden Regierungschefs immer für einen Ausgleich.
Diese Generation, die sind in die Politik gegangen, um zu verhindern, dass all das Schreckliche der Nazizeit und des Krieges sich jemals wiederholen könnte. Das war deren Antriebskraft.
Am 9. September 1962 hielt de Gaulle in Ludwigsburg auf Deutsch eine vielbeachtete Rede an die deutsche Jugend.
Auf Staatsbesuch in Bonn 1962 setzt de Gaulle ein Zeichen historischer Versöhnung.
Es leben Bonn! Es leben Deutschland! Es leben deutsch-französische Freundschaft!
Nach Jahrhunderten der Kriege und der angeblichen Erbfeindschaft.
Sie gilt als ein Meilenstein in den deutsch-französischen Beziehungen und als ein entscheidender Schritt auf dem Weg zum deutsch-französischen Freundschaftsvertrag.
Für den Kanzler ist das Abkommen ein Meilenstein der Einigung Europas. Der deutsch-französische Vertrag von 1963 dokumentiert, wie binnen weniger Jahre aus einstigen Gegnern Partner wurden.
Es war nicht alles nur zum Wohle Europas, doch es war de Gaulle, der die französische Politik der Nachkriegszeit prägte. Doch die positiven Aspekte wirken noch bis heute nach, wie das ein Krieg zwischen Deutschland und Frankreich heute unvorstellbar ist. Das war nicht immer so.
1969 trat de Gaulle von seinem Amt als Präsident zurück. Er zog sich in sein Landhaus in Colombey-les-Deux-Églises zurück, wo er 1970 starb.